Ich lese uns den Predigttext. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt und das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Sela. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Selah.
Ich predige heute wieder einen Psalm, und zwar den angegebenen Psalm, also den Perikopentext. Danke für das Vorlesen, Psalm 24. Und gleich am Anfang mache ich eine Vollbremsung, damit wir nicht gleich bei Macht hoch die Tür landen, ohne genau hinzuschauen, was dieser Psalm eigentlich wirklich aussagt. Manchmal ist das ja so bei bekannten Bibeltexten, wir hören nicht mal genau hin. Und die Worte werden überlagert von dem, was wir schon in 1000 Predigten gehört haben. Oder sie werden weggespült von den Emotionen, die mit der Melodie verbunden sind, die wir immer bei Kerzenschein gesungen haben, schon als wir Kinder waren. Deshalb die Vollbremsung. Worum geht es in diesem Psalm? Gleich am Anfang, gleich im ersten Vers, wird eine Bühne aufgemacht. Und auf dieser Bühne wird sich die Handlung abspielen. Jetzt können wir die Folie dazu sehen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Es ist also eine große Bühne, eine riesige. Es geht um die ganze Welt. Darunter hat man in Davids Zeiten nicht den Globus sich vorgestellt, wie wir ihn kennen, sondern man dachte an die Königreiche im Norden und die Königreiche im Süden und die Königreiche im Osten. Und im Westen war kein Königreich, da war nur das Meer. Aber im Meer gab es Inseln, das war das Fernste, was man kannte. Ab und zu kamen Händler von dort. Und der Psalm sagt, die ganze Welt und alle Menschen, die darauf leben, das ganze Gewusel gehört Gott. Er hat das gemacht, unser Gott, der Höchste, der Einzige. Jetzt können wir das wegmachen. Jetzt kommt die zweite Ortsbestimmung. Gott ist kein Nomade, der durch die Welt geistert, mal hier und da anzutreffen ist, sondern er hat einen Ort, einen besonderen Ort. Er hat nämlich einen Berg, auf dem er wohnt. Und das ist der Zion, der heilige Berg. In Israel, der Berg, der ausgesucht ist von allen anderen Bergen auf der Welt. Und auf dem Gipfel des Zions, da wo es nicht weitergeht, da wohnt Gott. Das ist die dritte Ortsbestimmung. Da ist sein Heiligtum. Da steht aber kein Standbild. So wie das in den anderen Religionen war, dass man ein Bild hat von Gott. Nein, kein Standbild, kein Konterfei. Der Prophet Jesaja hat einmal eine Vision gehabt, 6. Kapitel, Vers 1. Da sieht er, dass das Heiligtum auf dem Zion angefüllt ist von dem Saum des Mantels Gottes. Also der ganze Tempel ist erfüllt, die Füße Gottes stehen oben auf dem Zion und das Heiligtum ist erfüllt von dem Saum seines Mantels. Wie ein Nordlicht kann man sich das vorstellen. Das sind die drei Ortsangaben in diesem Psalm. Erstens die ganze Welt, zweitens der Berg Gottes und drittens der Tempel, das Heiligtum. Und der größte Wunsch war natürlich, so nah an Gott heranzukommen, wie es eben ging. Da sagte man sich nämlich, dass dann Ströme des Segens sich auf einen ergießen würden und man wäre ein wahrer Glückspilz. Und wer will das nicht? Bis auf den heutigen Tag pilgert man gerne nach Jerusalem, auf den Zion, also mindestens bis zur Klagemauer. Ihr seid sicher alle schon da gewesen. Ich habe mal von einem Pastor gehört, der so schlecht predigte, dass die Ältesten hin und her überlegt haben, was sie tun sollten, um dem armen Mann und der Gemeinde zu helfen, die Sonntag für Sonntag gähnend in Tiefschlaf versank. Und schließlich hatten sie eine Idee und sie schenkten ihm eine Reise ins gelobte Land, eine Pilgerfahrt nach Jerusalem und sie hofften, das haben sie ihm natürlich nicht gesagt, sie hofften, dass er anschließend inspiriert und mitreißend predigen würde und dass die allsonntägliche Plage endlich ein Ende hätte. Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber seitdem ich von der Geschichte weiß, habe ich alle meine Gemeindeleitungen bekniet, mir doch auch eine Reise nach Jerusalem zu finanzieren. Und ich habe gesagt, sie selbst hätten doch am meisten davon. Aber wisst ihr, sie haben sich alle als Ungläubige entpuppt. Sie wollten nicht. Und sie meinten, es würde auch so gehen. Deswegen bin ich noch nie in Jerusalem gewesen. So, jetzt haben wir die Bühne aufgemacht. Erst die ganze Welt, dann der Heilige Berg und ganz obendrauf das Heiligtum, der Wohnsitz Gottes. Es ist also eine Steigerung hier von profan, von weltlich zu ziemlich heilig bis ganz, ganz heilig. Und weil heilig so etwas Besonderes ist, etwas Reines, fast etwas Außerirdisches, muss man das doch schützen, damit es nicht gestört oder beschmutzt wird von uns. Man muss irgendwie eine Abgrenzung schaffen. Man muss den Zutritt kontrollieren. Und deshalb hier die Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da könnte ja jeder kommen und sich immerzu Segen ergaunern. So funktioniert eigentlich Religion. Also man hofft, wenn man kommt, als besudelter Mensch, dass das Heilige abfärbt und man reicher weggeht, als man gekommen ist. Wie kann man das also kontrollieren, dass nicht die falschen Leute zu nah an Gott rankommen? Wie kann man ihn vor Missbrauch schützen? Wer darf kommen? Das hatte man damals klar geregelt. Nicht die Heiden, die aus dem Osten und aus dem Süden und aus dem Norden, die mit den seltsamen Sprachen und den unguten Sitten, keine Heiden. Heiden müssen draußen bleiben. Die sollten gar nicht erst ins gelobte Land kommen. Israeliten, okay, die dürfen. Aber keine Sklaven, keine Eunuchen, auch keine Kranken, keine Aussätzigen, keine Gelähmten, keine Bettler, kein Gesindel. Die sind unerwünscht auf dem heiligen Berg. Wer noch? Wer sollte nicht kommen? Frauen. Frauen? Frauen sind gefährlich. Also wie die mit den Augen zwinkern und mit den Hüften wackeln und einmal im Monat sind sie unrein. Also keine Frauen. Gar keine Frauen? Ja, doch schon. Aber nur bis in den Vorhof und nicht weiter. Und auch keine Kinder, die machen nur Krach. Also nur Männer. Ja, jüdische Männer, die dürfen ganz nah ran. Aber da gibt's ja auch eine Menge zwielichtiger Typen. Also so Gewaltmenschen, die ihre Frauen schlagen. Säufer, Betrüger, Scheinheilige, Wucherer, ungläubige Zöllner. Sollen die alle zu Gott dürfen? Das geht doch nicht. Okay, man macht einen speziellen Hof mit einer Mauer drum und einem Gitter, damit sie ja nicht zu nahe kommen. In das Innere bei Gott, da dürfen nur die Priester hin. Heilige Leute. Ohne Fehl und Tadel. Obwohl, so heilig sind die auch nicht. Also man erzählt sich so allerlei Dinge, die kein gutes Licht auf sie werfen. Also ganz nah zu Gott darf nur einer, der hohe Priester. Und das nur einmal im Jahr und nur mit einem ganz besonderen Opfer zur Entsündigung. Also das ist vielleicht ein bisschen karikiert, ein bisschen überzeichnet, aber im Wesentlichen hat das wirklich so funktioniert. Und wir tun gut daran, dass wir nicht die Nase darüber rümpfen. Denn auch wir, ein paar tausend Jahre später, in verschiedenen Freikirchen und Landeskirchen und der katholischen Kirche, wir haben ja da mitgemacht und bestimmt, wer Gott näher kommen darf und wer nicht. Da gab es zum Beispiel die Kleiderordnung. Männer in Schwarz mit Anzug und Krawatte, Frauen züchtig, langer Rock, Haupt bedeckt, den Blick niedergeschlagen. Der Pfarrer hatte ein Talar an, zur Abgrenzung vom Rest. Und es gab Stammplätze, die gibt's immer noch. Und wehe, ein Fremder setzt sich auf einen falschen Platz, dann aber. Wir haben geregelt, wer in die Gemeinde rein darf und wer nicht und was er oder sie sagen soll. Wir wissen, wie ein Bekehrungszeugnis auszusehen hat und wer es fehlen Vokabeln wie Sünde und Schuld und Heilsgewissheit und das Opfer Jesu. Wir beurteilen auch das Gebet und im Gebet den Frömmigkeitsgrad eines Beters, ob er die richtige Anrede trifft, und ob der Inhalt auch biblisch ist und ob er abliest oder nicht. Wir haben lange Frauen nicht erlaubt, das Abendmahl auszuteilen oder noch schlimmer zu predigen. Und wir wollten sie auch nicht in Leitungsverantwortung, weil ja das Weib schweigen sollte. Ich muss gestehen, ich habe da mitgemacht. Als ich Verantwortung in den Gemeinden hatte, da habe ich gedacht, das wäre richtig so. Schließlich müsste man doch den heiligen Bezirk schützen und die Welt draußen lassen. Gott könnte sonst zornig werden und der ganze Segen wäre weg. Und dann diese dauernden sexuellen Sünden, die Gott sicher zur Weißglut getrieben haben, Sünder müsste man eigentlich alle ausschließen. Ich habe viel an der Heiligkeit der Gemeinde gearbeitet, habe gedroht und ermahnt. Und dabei ist mir entgangen, wie angespannt die Stimmung wurde und dass immer weniger Leute den Glauben interessant fanden und Lust hatten, zu Gott zu kommen. Es gab zu viele Hürden und die Hürden, die waren richtig hoch. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir bedeutungsvoll erscheint und die dann auch nachhaltig meine Sicht verändert hat. Da gab es einen internationalen Kongress der Schäfer und Hirten. Und man hörte Vorträge und man tauschte sich aus über Zuchtmethoden und Herdenhaltung, über Futter und über Impfungen und man überlegte, wie man Schafe am effektivsten am Weglaufen hindern könnte. Und schließlich haben die englischen Schäfer die weitgereiste Delegation aus Australien angesprochen und gesagt, wir verbringen so viel Zeit damit, Zäune zu bauen und Zäune wieder zu reparieren, damit die Schafe sich nicht zerstreuen. Aber die laufen trotzdem immer wieder weg. Wie macht ihr das eigentlich bei der Weite eures Landes? Und da sagten die australischen Hirten, wir bauen keine Zäune. Es wäre viel zu aufwendig und viel zu teuer. Wir machen das anders. Wir graben Brunnen. Tiefe Brunnen, die viel Wasser geben. Die Schafe haben das ganze Land vor sich. Sie können laufen, wohin sie wollen und so weit sie wollen. Keiner hält sie auf. Aber am Abend kommen sie alle zurück, weil sie trinken wollen. Und Wasser gibt es nur in unseren Brunnen. Viel Wasser, genug für alle. Da habe ich mir gedacht, ist das nicht genial? Anstatt mit Gewalt an der Heiligkeit der Gemeinde herumzuarbeiten und Zäune zu bauen, dafür zu sorgen, dass das Wasser des Lebens reichlich fließt? Ist es nicht besser, den Weg zur Quelle weit zu öffnen und darauf zu bauen, dass der Durst, vielleicht eine Sehnsucht, eine ungestillte Sehnsucht, die Menschen zu Jesus führt, auch wenn es alles schwarze Schafe sind? Ist es nicht Jesus zuzutrauen, dass er selbst sich um die Sünden kümmert? Um die gescheiterten Ehen? Um die zerstrittenen Familien? Die erlogenen Lebensläufe? Die freche Bereicherung am Allgemeingut? Die Herzlosigkeiten und Undankbarkeit? Wenn ich den Psalm so lese, dann sind die zwei Einschränkungen im vierten Vers keine unüberwindlich hohen Zäune mehr vor der Gegenwart Gottes, sondern sie sind eigentlich nur eine Reduktion der vielen Gebote, Vorschriften und Anleitungen auf ein kleines Minimum. Da steht in Vers 4, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Das sind eigentlich die 10 Gebote zusammengeschnurrt auf ganze 2. Du sollst nicht töten und du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Nachzulesen im 2. Buch Mose Kapitel 20. Und das ist die Aufforderung für die, die sich aufgemacht haben, um Gott zu treffen, dass sie nicht schlecht reden über die anderen, die mit ihnen wandern und dass sie niemand Gewalt antun, keinem ein Bein stellen oder Schlimmeres. Wir sind alle unterwegs zu Gott. Jetzt kommt die zweite Vollbremsung. Und die wird eingeleitet mit dem kleinen Wörtchen Selah in der Mitte des Psalms. Selah, das ist so ein Pausenzeichen, damit die Sänger im Gottesdienst Luft holen konnten. Oder in unserem Fall ein Zeichen, dass man eine Vollbremsung machen muss, um nicht in der falschen Richtung unterwegs zu sein. Tatsächlich geht es in diesem zweiten Teil des Psalms gar nicht mehr darum, die beschwerliche Pilgerfahrt auf sich zu nehmen, nach Jerusalem zu reisen, auf den heiligen Berg zu klettern und dann im Tempel oder vor dem Tempel zu beten. Nein, es ist geradezu umgekehrt. Der große Gott, dessen Mantelsaum das Heiligtum erfüllt hat, der verlässt sein Heiligtum und kommt in unsere unheilige Welt, in unsere Gottvergessenheit, in unsere Streitereien, Kriege, Verdorbenheiten und in unsere ganze Verlorenheit. Und, oh Wunder, Er wird dadurch nicht beschmutzt, wie wir dachten. Im Gegenteil, er heiligt alles, was er berührt. Und jeden, der sich von ihm berühren lässt, den macht er neu. Wer ist denn der König der Ehre, fragen die Chorsänger im Psalm. Nach meinem Verständnis wird hier im Alten Testament schon Jesus Christus angekündigt, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und als Mensch in unsere Welt gekommen ist. Er besucht uns, der Heilige, die Unheiligen. Und deshalb feiern wir immer wieder Advent und Weihnachten. Wir feiern mit Lichterglanz und Glühwein und Weihnachtsbaum und die heilige Familie. Nein, wir feiern nicht Lichterglanz und Glühwein und Weihnachtsbaum und die heilige Familie, sondern wir feiern Jesus. Wir feiern Jesus. Ja, mit Lichterglanz, weil er Licht in unsere Welt gebracht hat. Mit Glühwein, wer das mag, denn Jesus ist der Wein der Freude. Mit einer intakten Familie oder ganz ohne Familie, weil er uns in seine Familie hineinholt, eine neue Familie. Wir feiern Jesus, dass er kommt und dass er unser Leben erfüllen wird. Wir feiern das den ganzen Advent und Weihnachten. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, wird uns gesagt. Zweimal in dem Psalm. Und das ist auch nötig. Denn es gibt so viel Ablehnung, so viel Angst, so viel Enge in unserer Welt und auch bei uns, in unseren Herzen. Der Psalm sagt, stellt euch auf Besuch ein. Jesus einzulassen, das ist das Höchste und das Beste, was uns passieren kann. Und ich schließe mit der letzten Strophe vom Lied, macht hoch die Tür. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.